haben wir es vernommen. Mir ist aufgefallen, als ich Lukas 22, das Evangelium von Lukas und das Kapitel 22 und 23 gelesen habe, dass so auffällig viel von Menschen die Rede ist, die da sich Gedanken machen und tatsächlich das Wort Gottes auch festhält. Ich habe mich gefragt, wieso ist das so, dass fast unauffällig Jesus dazwischen so einzelne Sätze nur formuliert? Warum ist das so? Weil ich glaube, dass das mit dem Lärm unserer Welt und uns selbst zu tun hat. Als wir vorhin uns zum Gebet getroffen haben, da war auch die Einladung, dass wir wirklich zur Ruhe finden und das hinter uns lassen, was so ein nachlaufen möchte und eins festhalten möchte in Gedanken. Hier ist etwas sehr stark zentriert auf ein ganz außergewöhnliches Ereignis, auf eine Tat, die kein anderer hätte tun können. Und doch sind dort Menschen mit zugegen, die, ich kann es nur für mich sagen, auch für mich dort zu Wort kommen. Weil ich in diesen einzelnen Personen und förmlich auch in der großen Gruppe von Menschen, ich merke, dass ich dazwischen auch stehe und merke, dass das, was da formuliert und geschehen ist, dass es auch hier und da bei mir ein Zuhause hat. Was meine ich? Ich meine das zum Beispiel, dass jemand, der für sich sagte, ich gehe mit dir durch den Tod, ich gehe mit dir in den Tod. Petrus, einer der Jünger, stark und wortgewandt und vorschnell und schnell in dem, dass ihm was heraussprudelte. Und er stellte fest, dass im Voraussagen Jesu Wahrheit liegt, da liegt immer Wahrheit darinnen, dass er feststellen musste, ich bin in der Situation, wo es drauf ankommt, ein Verräter geworden. Das ist ein Erleben, welches einem sehr stark nachgeht, so wie der Text es sagt. Und als der Hahn krähte, vergegenwärtigte sich Petrus, was geschehen war. Und nicht nur das, sondern da taucht Jesus auf mit einem Blick. Da wandte sich Jesus zu Petrus. Und das durchbohrte ihn. Was habe ich getan? Wozu bin ich fähig? Habe ich nie erwartet, dass ich das in meinem Leben tue? Den im Rücken kehren, nein, noch schlimmer, den zu verraten, dass ich ihn nie gekannt habe. Vielleicht ist es auch etwas, was dich anhalten darf heute Morgen. Und du feststellst, ja, auch das kenne ich in meinem Leben. Das kenne ich in meinem Leben. Oder das andere, was stattfindet, da sind hohe Priester, die feststellen, dass mit den Mitteln, die eigentlich damals gegeben war, der Rechtsprechung, die also sehr klar waren im alten Israel, die sehr klar waren auch, dass der Angeklagte eine Verteidigungsrede halten darf, dass auch Verteidigungsleute, die ihn verteidigen wollen, auftreten dürfen, dass das alles nicht abgerufen worden ist. Noch schlimmer. Sie wussten, wir werden ihm nicht habhaft, wenn wir nicht ihn umbringen. Und das beschlossen sie, vor dem, dass sie diesen Schauprozess inszenierten. Man kann seine Raffinesse benutzen, um seine selbstgewählten Ziele durchzusetzen. Es werden falsche Zeugen gehört, gesucht, gefunden, bestochen. Es wird das, was eigentlich die Rechtsprechung sagt, in Israel nicht eingehalten. Es wird Anklage erhoben, ohne dass der Hohe Rat einen wirklichen Gerichtstag hat. Es wird in der Nacht etwas getan, In der Dunkelheit passiert so vieles in dieser Welt. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die das kennen, dass man sich Gedanken macht, wie man jemand in die Enge treibt, wie man jemand aus der Reserve lockt, wie man jemand damit dann auskickt. Die hohen Priester, als die religiöse Führer waren, die wussten, wie die Rechtsprechung zu sein hat, die vorbildhaft sein sollten darin, haben alles in dieser Nacht über Bord geworfen, weil sie im Herzen beschlossen haben, Jesus muss sterben. Wenn das ein Mensch tut, dass er sich dazu entschließt, dass Jesus sterben muss in ihm, für ihn, dann beginnt eine gottlose, grausame Welt. Wenn Jesus tot ist, wenn Gott tot ist für mich, dann ist noch lange nicht das, was ich dann tue, in irgendeiner Weise leicht, sondern ganz im Gegenteil, es ist tief dunkel. Und es gibt der Lügeraum. Diese gebildeten Männer sind bereit zu lügen. Sind bereit, die Unwahrheit zu sagen, sind bereit, fanatisch zu werden, sind bereit, aggressiv zu werden, sind bereit, das Volk, was ihnen eigentlich anvertraut ist, aufzuwiegeln und lautstark werden zu lassen. Da kommen die Politiker zu Wort in diesem Text. Pilatus und Herodes. Und habt ihr es vernommen? In dieser Nacht werden sie Freunde. Das ist mir so tief nachgegangen, weil ich es so zeitgemäß finde, was in dieser Welt passiert. Wer durch das Tun des Bösen sich einlassen auf das Dunkle, die dunkle Seite der Macht, wie es in einem Film heißt. Da passiert es, dass man sich verbündet und plötzlich von Freundschaft spricht. Was hat das für einen Preis, diese angebliche Freundschaft zwischen Herodes und Pilatus? Da sind die anderen, die vielleicht viel unauffälliger sind, auch in dem, wie sie beschrieben werden, und doch sind sie zu hören. Es sind die Verspottenden, es sind die Spucker. Es sind die, die schlagen und Freude darin haben. Sadisten. Menschen, die Freude haben, einen anderen zu peinigen und darin sich berauschen. Was ist das für eine Welt? Was war das für eine Welt zu der Zeit Jesu? Was ist das für eine Welt auch zur Zeit Jesu, weil er ja beim Vater ist? Aber was ist das für eine Welt, dass man sich berauscht darüber, dass man dem anderen ins Gesicht schlägt, ihn verspottet, verhöhnt? Da sind die anderen, die ganz zum Schluss vorkommen, die Frauen, die etwas abseits stehen und das alles beobachten und tiefsten Schmerz haben. Da sind die Befehlsempfänger, der Hauptmann. Der Hauptmann, der versteht, dass was hier passiert, hat einen tieferen, einen viel tieferen Wert, nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt. Hier ist wahrhaftig der gestorben, der König der Könige ist. Da sind die schlichten Soldaten, die kaum auskommen mit ihrem Sold, die immer schauen, wo sie eventuell noch was zu sich ziehen können, damit es ein bisschen besser wird, was den Monat betrifft. Und wenn es nur das Gewand ist. Da sind sie Soldaten, die ihren Befehl tun und immer wieder für sich sagen, ich habe letztlich eigentlich gar nichts damit zu tun, denn ich gehorche ja nur Befehlen. Die Frage ist, wer befiehlt? Die entscheidende Frage ist, wer befiehlt? Wenn Gott befiehlt, wenn Gott etwas sagt, dann hat es Verheißungen, dann bedeutet es Leben, dann bedeutet es Kraft, dann bedeutet es Sinn. Wenn die Herrscher der Welt bestimmen, dann bedeutet es Knechtschaft. Dann bedeutet es immer wieder neu, der Mächtigere setzt sich durch und der Schwächere wird der Knecht. So ist es gewesen, so wird es sein. All das findet hier statt. Und es bekommt Raum. Und vielleicht fragst du, wieso jetzt so intensiv das in den Blick nehmen, weil ich verstehe, dass in den Evangelien und nicht nur hier es Platz bekommt, weil es mein Sein, mein Denken und auch meine Schuld beschreibt, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, was mir nötig macht, dass das in Blick genommen wird, was noch darüber hinaus da ist, wofür es so wichtig ist, dass Jesus so still und so klar und so eindeutig diese Schuld, deine und meine, unser aller Schuld, ans Kreuz mitgenommen hat. Dass dieser Retter, dieser Erlöser, dieser Messias nötig wurde für uns, ist Gott, der geschaffen hat, der aus dem Nichts geschaffen hat. Jesus Christus, sein Sohn, der dabei war als das lebendige Wort und der Heilige Geist. Es war ihnen so schnell klar. Es war ihnen so schnell klar. Und ich finde es wichtig, dass wir durch das, dass wir im Lauf des Kirchenjahres, wir auch an diesem Punkt sind wie diesen heutigen, dass wir Karfreitag begehen, dass wir es nicht außer Acht lassen, dass das schon so weit vor unserer Zeit Gottes Rettungsplan auf den Weg gebracht hat. Ich habe jetzt einfach die Vision des Jesaja mal herausgepickt aus 700 Jahren vor dem, dass Jesus auf diese Erde kam und er schon ein ganz wunderbares Wort bekommen hat in Jesaja 53, Vers 5. Unsere Übertretungen haben ihn durchbohrt. Unsere Missetaten haben ihn zerschlagen. Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für ein Wort, welches Zuversicht und welches Stellvertretung in komplexer und in allumfassender Weise uns geschenkt hat und darauf angewiesen bleibt, dass es bei uns im Herzen ankommt. Unsere Übertretungen. Was für eine Aussage. Da sagt, wenn Gott das sagt in seinem Wort, dann ist das nicht nur so, dass es jetzt um eine Geschichte geht und dann gucken wir mal. Nein, alle Übertretungen. Halleluja, Geschwister. Halleluja. Dann verblasst das, was wir gerade gesehen haben, in dem Sehen auf diesen stillen Dienst Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber meine Übertretungen haben ihn durchbohrt. Meine Missetaten haben dafür gesorgt, dass er zerschlagen wurde. Strafe hat er auf sich genommen, auf dass wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir heil, sind wir auf dem Weg des Heilwerdens. Wisst ihr, das ist für mich so ein Gruß, selbst an diesem Karfreitag von ihm. So wie der eine Schächer das erlebt hat, der Verbrecher, der berechtigt dort hing. Und der merkte und spürte, hier ist jemand, der der Friede selbst ist, der Friedefürst. Und wenn ich nichts anderes kann, dann dieses Rufen in diesen letzten Sekunden des eigenen Lebens, gedenke an mich. Heißt, hab Erbarmen. Du kennst ja mein Leben. Und dieser Friede, der ausstrahlt, trotz der Schmerzen, trotz des Blutes, trotz des Zerschlagenseins, welches von Christus nur kommen kann, ist eine Entscheidung, die der Vater gefällt hat. Bis in den Tod treu gegenüber des Vaters Willen. O Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater sagte, du hast recht, es lohnt sich nicht. Mein geliebter Sohn, es lohnt sich nicht. Ihr wisst, dass das nicht im Wort Gottes steht und Gott sei Dank nicht so gewesen ist. Sondern Jesus hörte, du hast den Weg zu gehen und du wirst ihn gehen. Und er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Auf dass wir Frieden haben. Hast du diesen Frieden? Habe ich diesen Frieden? Oder beschäftige ich mich vielleicht damit, auch das ganze Jahr hindurch und lese Bibeltexte, aber stoße nicht durch zu diesem Frieden? Dieser Friede ist nur bleibend, wenn ich den Blick auf Jesus nicht verliere. Dieser Blick ist nur bleibend, wenn ich immer wieder mein Leben ausrichte auf diesen Heiland der Welt, auf diesen Retter meines Lebens. Dieser Friede bleibt nur, wenn es der Friede ist, den er nur geben kann. Er gibt nicht, wie die Welt gibt. So heißt es in Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an mich und glaubt an Gott. Mein Frieden gebe ich euch. Hast du diesen Frieden, habe ich mich gefragt. Hast du diesen Frieden, der es auch erträgt, dass die Welt so unterwegs ist, wie sie unterwegs ist? Oder bin ich einer, der mit dem Mund und mit dem Herzen bereits so viel mitwirbelt und eigentlich das Ungute mit anfeuert, indem ich es beschreibe und sage, wie schrecklich es ist? Davon gibt es genug Leute, die damit Geld machen. Eine schlechte Botschaft lässt sich immer besser verkaufen. Inwieweit beschäftige ich mich damit? Inwieweit beschäftige ich mich damit, mit dem, was eigentlich zermürbt und runterzieht? Oder sage ich, Herr, ich möchte in diesem Frieden wandeln, in diesem Frieden unterwegs sein und ich möchte von deinem Sieg sprechen in meinem Leben und darüber zu anderen hin, weil du mir den Sieg errungen hast. Es ist eine Entscheidung. Christus trifft eine Entscheidung am Kreuz. Glaubt mal nicht, dass das ohne Schmerzen war, diese Entscheidung. Er trifft sie willentlich für dich und mich. Und diese Wunden bedeuten für uns, lass dich auf dem Weg der Heilung führen. Es ist vor allen Dingen eine innere Heilung, weil er weiß, das, was ich hier tue, wo er dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist etwas, was mir es schenkt, dass ich heil werde an dem, was verwundet, ja, was kaputt und zerstört ist. Er lässt es neu werden für seine Welt. Und sie kommt. Sie kommt. Dieses Sterben am Kreuz Jesu ist dein und mein Sieg. Und ich wünsche, dass wir dieser Wahrheit und auf diesem Weg der Heilung, auf diesem Weg des Lebens bleiben in Fülle. Amen.